Headlines and background information.
Schlagzeilen und Hintergründe rund um die East African Crude Oil Pipeline.
On the East African Crude Oil Pipeline.
Das fossile Megaprojekt der ostafrikanischen Rohölpipeline.
A fossil megaproject in Uganda and Tanzania.
100 Jahre Erdölsuche in Uganda.
In COP28 last year in Dubai, Uganda launched.
Als Land haben wir uns auf der Weltklimakonferenz verpflichtet, Uganda schrittweise in diese Richtung zu bewegen und saubere Energiequellen zu nutzen.
Towards cleaner sources of energy.
So Humphrey Asimwe, Direktor der ugandischen Bergbau- und Erdölkammer, kürzlich bei NTV Uganda im Interview. Der Sender hatte ihn anlässlich der 9. Öl- und Gaskonferenz eingeladen, die Ende April in Kampala stattfand.
Aber wir werden weiterhin unsere Öl- und Gasressourcen ausbeuten.
We shall exploit our oil and gas resources.
Wir werden es verantwortungsvoll tun. Wir werden uns um die Umwelt kümmern, wir werden uns um das Klima kümmern und wir werden uns um die Menschen kümmern. Man kann zum Beispiel auf einer von uns organisierten Besuchsreise an den Albertsee eigens hören, dass wir leise bohrende Fördertürme haben, wegen des fragilen Ökosystems.
Auf einer Besuchsreise durften die Konferenzgäste die Fördertürme in Tilenga besichtigen, einem Ölfeld am nördlichen Ufer des Albertsee. Die jährliche Öl- und Gaskonferenz in Uganda dient als Plattform, um politische EntscheidungsträgerInnen, Wirtschaftsführende, BankerInnen, AkademikerInnen und InvestorInnen aus der ganzen Welt zusammenzubringen, mit dem Ziel, die fossile Industrie voranzutreiben. 100 Jahre ist es her, dass Edward James Wayland seinen Bericht mit dem Titel Petroleum in Uganda fertigstellte, Erdöl in Uganda. Wayland war ein britischer Geologe und der erste Präsident des Geological Survey of Uganda sowie Mitbegründer der Uganda-Gesellschaft. Seinen Bericht über das Erdöl in diesem ostafrikanischen Binnenland veröffentlichte er 1925, also vor 100 Jahren.
Im kommenden Jahr, so berichtet der Sender NTV Uganda, jähren sich somit zum 100. Mal die Anstrengungen, um in Uganda mit der Erdölförderung zu beginnen. Wenn Uganda die Frist von 100 Jahren bis zur ersten kommerziellen Ölförderung einhalten will, so NTV, dann zähle nun jeder Monat. Damit wird auf den Bau der ostafrikanischen Rohölpipeline angespielt, die bis 2025 in Betrieb gehen soll. Der Bau bzw. Betrieb ist allerdings noch nicht sicher finanziert und hat international viel Widerspruch erfahren, vor allem von Menschenrechts- und KlimaaktivistInnen.
In einer Gesprächsrunde mit NTV Uganda anlässlich der Öl- und Gaskonferenz in Kampala wurden im April 2024 eingeladen Innocent Kantungi, Verantwortlicher für Beschaffung und Handel bei der Lake Victoria Logistics, sowie Humphrey Asimwe, der Direktor der ugandischen Bergbau- und Erdölkammer. Letzterer sagte:
Basically what we are doing in these conferences is letting Ugandans know.
Im Grunde genommen geht es darum, die ugandischen BürgerInnen darüber zu informieren, was in diesem Sektor geschieht. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich über alle Neuerungen zu informieren und eine Chance zu ergreifen. Denn von den 20 Milliarden Dollar, die in die Entwicklung des Öl- und Gassektors investiert werden, sollten 40% von den Menschen in Uganda genutzt werden. Wir wollen, dass es unseren ugandischen MitbürgerInnen durch unser Öl und Gas besser geht.
We want that our economy, our companies, our Ugandans are at a better place because of oil and gas.
VerfechterInnen der Erdölpipeline verlieren aktuell viele Worte über Transparenz, Nachhaltigkeit, eine gerechte Energiewende, den Schutz der Umwelt und über potenzielle Arbeitsplätze. So kündigte Total Energies, ein französisches Unternehmen, nun an, das Erdöl aus dem Albertbecken emissionsarm zu fördern und in den Umweltschutz zu investieren. Lucien Limacher, Jurist bei Natural Justice, kommentiert die Arbeitsplätze gegenüber dem Südnordfunk so.
What we understand is that with oil and gas projects, yes, there are jobs that get created.
Ja, es werden Arbeitsplätze entstehen. Aber was wir dabei übersehen, sind die Auswirkungen jenseits des Projekts. Es ist richtig, dass mit der EACOP Arbeitsplätze geschaffen werden, aber es gibt auch Auswirkungen auf andere Arbeitsbereiche. Dort, wo Gemeinden in verschiedenen Sektoren tätig sind, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der Fischerei. Und was ich für sehr wichtig halte, wir sollten die Sache unter dem Gesichtspunkt einer gerechten Energiewende betrachten. Wenn man sich saubere Energieprojekte ansieht, wird man wahrscheinlich feststellen, dass diese Projekte deutlich mehr Arbeitsplätze schaffen würden, als die Ölpipeline potenziell bieten kann.
Lucien Limacher ist von der Organisation Natural Justice und damit eine der vier NGOs, die vor dem ostafrikanischen Gerichtshof gegen die EACOP klagen.
Die KlägerInnen wollen einen Baustopp erwirken, weil das fossile Megaprojekt Menschenrechte verletzt, das Klima schädigt und tausenden Menschen den Zugang zu Wasser, Land und einer gesunden Umwelt verwehrt und damit ihre Lebensgrundlage entzieht.
Vor allem aber seien verfassungsrechtlich garantierte Verfahren nicht eingehalten worden. Vielleicht trägt auch diese Klage dazu bei, dass die Unternehmen und Ministerien nun bemüht sind, sich so grün und menschenfreundlich wie möglich zu repräsentieren.
Umsiedlungen, Beschwerden und Beschönigungen. Am 18. April veröffentlichte Afiego eine Presseerklärung, in der es heißt, Haushalte, deren Land für die East African Crude Oil Pipeline zwangsenteignet wurden, fordern ein Ende der Diskriminierungen, die dazu geführt hatten, dass vielen, insbesondere älteren Menschen, die Wiederherstellung ihrer Existenzgrundlage verweigert wurde.
Amina Akola, eine juristische Mitarbeiterin des Africa Institute for Energy Governance, sagt:
Die Wiederherstellung des Lebensunterhalts ist ein wichtiger Teil der Umsiedlung. Sie muss gut durchgeführt werden. Und das nicht nur, um die besten internationalen Standards einzuhalten, sondern um sicherzustellen, dass die Rechte der Betroffenen nicht verletzt werden. Die EACOP-ProjektentwicklerInnen verpflichten sich, den EACOP-ProjektträgerInnen unter anderem Nahrungsmittelhilfe für 6 Monate bis 1 Jahr zu gewähren. Zudem sagten sie zu, landwirtschaftliche Betriebsmittel, finanzielle Bildung und eine Förderung von Kleinunternehmen für EACOP-geschädigte Haushalte bereitzustellen, damit diese ihren vorherigen sozioökonomischen Status halten oder sogar einen Status erreichen können, der besser ist als vor der Vertreibung. Diese Verpflichtung muss eingehalten werden.
Betroffene beklagen sich über die Nichteinhaltung dieser Zusage. So sei den VermieterInnen von Wohnraum, denen 40% Entschädigung zugesagt worden war, stattdessen nur 30% gezahlt worden.
Beklagt wird zudem das Versäumnis, einigen Haushalten die volle Entschädigung zu zahlen. Die Haushalte sagten, sie hätten nur einen Teil ihrer Entschädigung erhalten. In Kyotera beschweren sich die Gemeinden zudem darüber, dass einige Haushalte noch immer nicht die Entschädigung erhalten haben, die ihnen für ihre Kaffee- und Bananenpflanzen versprochen wurde. Zusagen wie die Verteilung von 450 Kaffeesetzlingen an diejenigen, die 1 Hektar Land besitzten, wurden ebenfalls nicht eingehalten.
Auch seien die Ausschüsse, die für die Umsiedlung gegründet wurden, bereits aufgelöst worden und es fehlten geeignete Möglichkeiten für die betroffenen Haushalte, um Beschwerden anzumelden. Insbesondere im Bezirk Kyotera berichten Gemeinden, dass sie keinen Zugang zu Community Liaison Officers haben.
Und es gibt keine Grenzmarkierungen, aus denen hervorgeht, wo genau auf dem Land der betroffenen Menschen der Korridor der Pipeline verlaufen wird. Es gibt Sicherheitsbedenken, insbesondere von Personen, deren Häuser zu nahe an der geplanten Pipeline liegen.
Auf die Frage des Südnordfunk, wie das Unternehmen und die Regierung mit benachteiligten Personen sowie Frauenverfahren, die in der Regel keinen offiziellen Landtitel besitzen, sagt Diana Nabiruma von der Afiego.
I was in the field this week.
Ich habe diese Woche 3 Bezirke in Süduganda besucht, in denen Land für das Pipeline-Projekt EACOP erworben wird. Frauen und ältere Menschen scheinen sich am meisten über die noch laufende Wiederherstellung ihrer Lebensgrundlage zu beschweren. Die Bedürfnisse der Frauen werden nicht vorrangig berücksichtigt, obwohl für die Landerwerbsprozesse mögliche Gefahren für verwundbare Gruppen erhoben und bewertet wurden. Wir stehen also vor der Herausforderung, dass die Ölgesellschaften und die Regierung in Uganda zwar sehr gute Strategien und Pläne aufstellen, diese aber nicht angemessen umsetzen.
Sagt Diana Nabiruma von Afiego. Deutsche GmbH am Bau der Pipeline beteiligt. Der Deutsche Bundestag hatte eine finanzielle Beteiligung Deutschlands an der ECOP bereits 2022 abgelehnt. Der Grund? Klimabelastende Entwicklungsprojekte, die zudem hohe Risiken für Umwelt und Gesundheit mit sich bringen, sowie die Gefahr der Verletzung von Menschenrechten, sollen nicht mit deutschen Geldern gefördert werden. Nun wurde über die Zeller Zeitung bekannt, dass möglicherweise eine deutsche Firma am Bau der ECOP beteiligt ist.
Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat am 24. April die Zeller Firma Bentforce mit dem Niedersächsischen Außenwirtschaftspreis 2024 ausgezeichnet. Die Firma hat eine, wie es heißt, innovative Technologie zur Rohrinnenbiegung entwickelt. Und weiter?
Die Bentforce GmbH um die Geschäftsführer Jonathan Hagos und Oliver Baum wird beim Bau der künftig längsten Pipeline der Welt, IACOP, in Tansania und Uganda mitarbeiten.
Dies ist ein Beispiel dafür, dass über komplexe Lieferketten möglicherweise deutsche Firmen in den Bau der hochumstrittenen Pipeline verwickelt sind. Inwiefern Berichte über Verletzungen von Menschenrechten in die Kontrolle der Lieferketten des Rohöls eingehen, ist aktuell nicht mit Sicherheit zu sagen.
KlimaaktivistInnen weltweit fordern Divestment. Hey José, drop ECOP. Hallo José, lassen Sie das Projekt der ostafrikanischen Rohölpipeline fallen. Das riefen am 25. April diesen Jahres AktivistInnen von der Klimainitiative Stop Fossil London, und zwar vor dem Hauptsitz des Versicherers José in London. Auf Instagram schreibt die Initiative:
Heute standen wir vor dem Londoner Hauptsitz von Chaucer, um darauf hinzuweisen, dass es an der Zeit ist, dass sie sich der Liste von 29 Versicherungsunternehmen und 50 Banken anschließen und sich verpflichten, die ostafrikanische Rohölpipeline nicht zu versichern.
Die Chaucer Group ist ein international tätiges Versicherungsunternehmen, das bereit ist, als Rückversicherung für die Rohölpipeline einzutreten. Die Fossil Free Kampagne fordert, dass Institutionen und Einzelpersonen sofort alle neuen Investitionen in Kohle-, Öl- und Gaskonzerne einfrieren.
Hintergrund: 200 börsennotierte Unternehmen sind im Besitz der großen Mehrheit der gelisteten Kohle-, Öl- und Gasvorkommen. Die Kampagne zielt darauf ab, dass diverse Institutionen und Unternehmen ihre Gelder aus fossilen Projekten abziehen.
Auch Hiscox, ein internationaler Spezialversicherer, der an der London Stock Exchange notiert ist, gilt als Rückversicherer des fossilen Megaprojektes.
Das Versicherungsunternehmen ist auch in Deutschland aktiv. Es bietet neben Oldtimer- und Cyberversicherungen auch Schutz für Journalistinnen und Blogger. Das Unternehmen ist gelistet bei Beste Arbeitgeber 2024 in Bayern. Wie Hiscox Deutschland mit Sitz in München zum Rohölprojekt in Ostafrika steht, ist nicht bekannt.
Zusammen mit Probitas haben inzwischen 29 Rückversicherungsunternehmen erklärt, nicht in das ECOP-Projekt zu investieren und die Risiken nicht abzusichern, so die Kampagne #StopECOP. Der Vorstandsvorsitzende von Probitas, Ash Bhatia, sagte öffentlich zu, dass sich sein Unternehmen niemals an dem Projekt beteiligen wird. Im Gespräch mit Extinction Rebellion, so berichtet das Witness Radio Uganda, bestätigte Bhatia, dass das Unternehmen derzeit keine Versicherungsunterstützung für die East African Crude Oil Pipeline anbietet und auch nicht die Absicht hat, dies in Zukunft zu tun.